HR Info. Kultur.
Mit Juliane Orth. Olaf Nicolai gilt als einer der bedeutendsten deutschen Künstler der Gegenwart und als einer der vielseitigsten. Neben vielen anderen Dingen hat er auch eine Schriftart für den Computer entworfen, mit Spezialfunktion.
Dann generiert der Computer mit einem Zufallsgenerator permanent andere Farben. So, Sie haben einen Text, eine Textseite auf Ihrem Bildschirm und die wird dann zur Lichtorgel.
Diese spezielle Schrift kann man jetzt im Museum Künstlerkolonie in Darmstadt ausprobieren. Und was es dort sonst noch zu sehen gibt, erzählt der Künstler gleich selbst. Aber jetzt gibt es erstmal einen 70. Geburtstag zu feiern. Echte Fans erkennen es schon am Intro. So klingt Musik von Tom Waits. Der amerikanische Sänger und Songwriter hat einen unverkennbaren Sound. Seine Songs sind oft und erfolgreich gecovert worden. Von Rod Stewart, Bruce Springsteen, Norah Jones und vielen anderen. Aber so richtig echt klingt es eben nur mit der kratzigen Stimme des Originals. Und dieses Original wird an diesem Wochenende 70. Melanie Aschenbrenner lässt Tom Waits hochleben.
Inside a broken clock, splashing the wine with all the rain dogs.
So lieben die Fans Tom Waits. Mit durchgeknallter Zirkusmusik und herzzerreißenden Balladen über die Verlierer des Lebens. Dass andere mit seinen Songs mehr Erfolg hatten als er, geschenkt. Die Tantiemen gehen ja doch an ihn. Also, wie geht's, Tom?
How are you, Tom?
Oh, better than nothing.
Oh, besser als nix, brummt er. Warum er mit so einer Stimme überhaupt Sänger werden wollte, das wird er mal in einer Talkshow gefragt. Naja, knurrt Waits, er hätte die Wahl gehabt zwischen Entertainment und einer Laufbahn im Klimaanlagenbau.
Well, it was a choice between entertainment and a career in air conditioning and refrigeration.
Okay, sein Humor ist speziell. Fakt ist, als Tom Waits 1973 sein erstes Album rausbringt, klingt er noch viel gefälliger. Da ist Tom Waits noch ganz Singer-Songwriter. Aber schon Mitte der 70er verwandelt er sich in eine Kunstfigur. In den schäbigen Blues-Typen aus der Gosse. Mit nikotingelben Fingern und Whisky-zerkratzter Stimme. Das zieht bis heute und bringt ihm neben Grammys einen Platz in der Rock'n'Roll Hall of Fame ein. Ab den 80ern arbeitet Waits auch in Film und Theater. Er dreht Down by Law mit Jim Jarmusch und er komponiert für die großen Bühnen, zum Beispiel die Gruseloper The Black Rider. Allerdings liegen mittlerweile lange Pausen zwischen seinen Platten und Konzerte gibt Tom Waits nur noch selten. Muss er auch nicht. Ich mache mir Sorgen über vieles, aber sicher nicht über meine Leistung. Gerade mache ich mir Sorgen, ob es im Himmel Nachtclubs gibt.
Noch ist es nicht so weit, es ist ja erst der 70. Geburtstag. Aber offenbar macht sich Tom Waits über das Jenseits Gedanken. Zum Beispiel im Titel After You Die von seinem bisher letzten Album Bad As Me.
What is it like?
After You Die von Tom Waits, der an diesem Wochenende 70 wird. Olaf Nicolai ist ein äußerst vielseitiger Künstler. Er erschafft Gebrauchsgegenstände in Übergröße, zum Beispiel einen Turnschuh, der einen ganzen Raum füllt. Er macht Fotos, Bilder, Texte, er hat Porzellan designt, ganze Raumgestaltungen und ein Denkmal. Und Klangkünstler ist er auch noch. Mit seinen Werken ist er auf wichtigen Schauen weltweit vertreten, unter anderem auf der Documenta in Kassel und der Biennale in Venedig. Er hat zahlreiche Preise bekommen, unter anderem auch den Wilhelm-Loth-Preis der Stadt Darmstadt. Und zu diesem Preis gehört auch eine Einzelausstellung. Die wird an diesem Wochenende im Museum Künstlerkolonie in Darmstadt eröffnet. Eigentlich ist Olaf Nicolai Germanist. Er hat in Leipzig studiert und auch promoviert. Dann kam der Wechsel zur Kunst. Ich habe Olaf Nicolai gefragt, was ihn dazu gebracht hat, nicht als Germanist zu arbeiten, sondern als Künstler.
Ich habe nicht Germanistik studiert und danach mich entschieden, nicht mehr als Germanist zu arbeiten und dann Künstler zu werden, sondern ich habe sehr viel schon gemalt, gefilmt oder Musik gemacht. Und als ich mich entscheiden musste, was ich studiere, wollte ich nicht Kunst studieren, weil ich nicht unbedingt gesehen habe, dass das, was mich an der Kunst interessiert, in den Akademien so vermittelt wurde. Ehrlich gesagt hatte ich auch ein bisschen Prüfungsangst. Ich hatte keine Lust zu hören, dass ich absolut untauglich bin. Und habe dann gedacht, ich suche mir ein Studium, wo ich auch mit Kunst zu tun habe und was aber anders fokussiert ist. Und das war Literaturwissenschaft. Und die Ausbildung in den 80er Jahren war so organisiert, dass da auch ein großer Teil Sprachwissenschaft dabei war. Und das war eigentlich ein großes Glück, weil das hätte ich mir von selbst vielleicht so nicht ausgesucht.
Sie sind der Sprache aber trotzdem immer treu geblieben und ja letztlich auch den Büchern.
Ja.
Ihre Künstlerbücher sind der Kern der Darmstädter Ausstellung. Etwa 20 dieser Bücher kann man sich dort ansehen und durchblättern. Und es gibt jeweils auch ein Exponat oder eine Installation zu jedem Buch. Zum Beispiel die Publikation Blond. Was verbirgt sich dahinter?
Blond ist ein Fotobuch mit 42 Aufnahmen von Menschen, die gerade frisch blondiert worden sind. Ganz unterschiedlich, von Kind bis Rentner. Und es ist das Resultat eines Friseursalons, den ich eingerichtet hatte in einer Fußgängerzone in den Niederlanden, in Tilburg, für ein Ausstellungsprojekt, was Shopping hieß. Und ich habe gedacht, es wäre ja gut, nicht nur über das nachzudenken, was man so einkauft als Objekt, sondern ob man sich ja nicht selbst inzwischen auch als ein Produkt entwirft, gestaltet und natürlich vorstellt. Und habe dann gesagt, lasst uns doch so einen Friseursalon machen, wo sich die Leute kostenlos blondieren lassen können. Im Gegenzug haben wir die Möglichkeit, sie zu fotografieren und ich darf diese Fotos später weiterverwenden, was dann auch passiert ist. Zum Beispiel für die Gestaltung eines Plattencovers für die Band FSK.
Sie haben sich aber auch überlegt, was Blondsein denn heutzutage so bedeutet. Zu welchem Schluss sind Sie denn da gekommen?
Ich habe erst mal überhaupt kennengelernt in der Recherche zu dem Thema, dass das Blondieren sehr eng mit dem Thema Einkaufen verbunden ist, weil das erste Mal, dass wirklich massenhaftes Blondieren möglich wurde und dann auch wirklich genutzt wurde, das war in den großen Department Stores in Paris Mitte des 19. Jahrhunderts. Vorher war Blondieren eine etwas schwierige Angelegenheit und hat natürlich auch eine sehr lebhafte Geschichte. Also, dass das Blond immer als ein großes, positives Merkmal gesehen wurde, fast als eine göttliche Erscheinung. Interessant war, die Arbeit war 2003 in Holland im Frühjahr und Mitte des Jahres ist dort ein Politiker aufgetaucht, der dann den Spitznamen De Blond hatte. Das war Geert Wilders. Und da sehen Sie natürlich auch, welche vielfältigen ideologischen Konnotationen Blond hat.
Sie haben auch noch eine andere Publikation, die Sie in Darmstadt zeigen, nämlich Nom de Guerre, also Namen des Krieges. Darin geht es um Namen geheimer Militäraktionen, aus denen Sie Gedichte gemacht haben. Wie setzen Sie das in der Ausstellung um?
Nom de Guerre ist ein kleines Buch als allererstes. Und wenn Sie das in die Hand nehmen, ist es ein Buch, was Gedichte vorstellt in der Tradition der sogenannten konkreten Poesie, also wo eine Zeile manchmal nur ein einziges Wort ist. Und Sie haben 5 Zeilen, 5 Wörter, die dann für den Leser sehr assoziativ miteinander Verbindungen eingehen. Und das sind alles Namen, das gesamte Vokabular für diese Gedichte, die Militäraktionen nach 1945 als Codenamen hatten. Ich habe dann diese Gedichte zu Vorlagen für Neonarbeiten gemacht, allerdings nicht, dass man sie einfach in ein Weißneon übersetzt oder ein farbiges Neon, sondern ein ganz spezielles Licht dafür gewählt, das sogenannte Schwarzlicht. Und das hat natürlich einen sehr starken, markierenden, unheimlichen, auch etwas dem Militär entsprechenden Eindruck. Und das können Sie auch in Darmstadt in einem Raum 2 dieser Neons erleben.
Also das kann man dann richtig spüren und fühlen. Insgesamt ist diese Ausstellung ja auch recht interaktiv. Zum Beispiel haben Sie eine eigene digitale Schriftart entwickelt, einen Font. Und den kann man in der Ausstellung auch selber am Computer ausprobieren. Was ist denn anders, wenn ich einen Text in Ihrer Schrift schreibe?
Diese Schrift hat die Eigenheit, dass jeder Buchstabe aus 3 Ebenen besteht. Es sind sehr geometrische Buchstaben. Und man kann diesen 3 Ebenen Farben geben. Sie können sie denen zulegen. Und da können Sie dann entweder schwarz-weiß drucken oder Sie können auch rot-weiß drucken. Aber Sie können eben auch rot-blau-grün drucken, diese Farben. Und diese Schrift hat die Eigenheit, dass Sie im Computer einen kleinen Button anklicken können und dann generiert der Computer mit einem Zufallsgenerator permanent andere Farben. So, Sie haben einen Text, eine Textseite auf Ihrem Bildschirm und die wird dann zur Lichtorgel.
Ah, cool. Kann ich die auch ausdrucken?
Nee, die kannst du leider nicht ausdrucken. Das Tool ist erstmal jetzt so programmiert, dass sie es also sich dort am Bildschirm anschauen können. Aber man kann, wenn man die Schrift seinem Computer lädt, das dann auch ausdrucken und natürlich auch Bücher damit drucken. Und ein gedrucktes Buch ist auch in der Ausstellung dann zu sehen.
Ihre Ausstellung haben Sie überschrieben mit dem Titel A Light Vapor Emanating from Bound Matter as Spirits Running Along. Mhm. Also das müssen Sie jetzt bitte mal erklären, was sich dahinter verbirgt.
Ach, das sagt doch eigentlich alles. Das ist alles ganz klar.
Spricht für sich.
Also man kann diese Dinge wirklich nicht nur als Identifikation und Texte, die man ganz ernsthaft auf Dinge beziehen und erklären verstehen muss, sehen, sondern auch als Anregungen, Dinge zu tun, die erst einem wie Dampf unsinnig, vielleicht auch nur erstmal neblig, unklar erscheinen. Und die Geister, die man dann ruft, mit denen kann man auch viel Spaß haben.
Die Ausstellung von Olaf Nicolai im Museum Künstlerkolonie in Darmstadt ist noch bis Ende März zu sehen. Und es gibt ein umfangreiches Begleitprogramm, unter anderem mit dem Büchner-Preisträger Marcel Bayer. Krimis, die es ins hr-Infoprogramm schaffen, müssen einen harten Test bestehen. Sie müssen nämlich an unserer Krimi-Checkerin Karin Trappe vorbeikommen. Und die liest so lange Krimis, bis sie einen gefunden hat, den sie gut findet. Im Fall von Hotel Cartagena von Simone Buchholz war sie schnell überzeugt. Schon die Vorgängergeschichte war gut geschrieben und spannend. Dieses Mal muss sich die charismatische Figur der Staatsanwältin Chastity Riley durch eine verworrene Geiselnahme ermitteln. Absolut lesenswert, meint Karin Trappe.
HR Info. Der Büchercheck.
Hamburg, ein modernes Hotelrestaurant im 20. Stock. Hauptkommissar Faller hat zu seinem 65. Geburtstag das gesamte Kollegium eingeladen. Sie sitzen an einem großen Tisch. Im Restaurant sind aber auch noch andere Gäste. Kaum hat man sich mit einem ersten Getränk zugeprostet, fallen Schüsse. 12 Mann stürmen das Restaurant, treiben alle Gäste in eine Ecke. Staatsanwältin Chastity Riley schaut sich um.
Und egal, wie ich hier meine Sympathien verteile, in allen Gesichtern in dieser Bar ist eine Sache gleich. Sogar in den Gesichtern der Geiselnehmer. Jeder Einzelne guckt wie ein in den Fluss gefallenes Auto. Jeder von uns weiß, dass hier gerade nichts ist, wie es sein sollte. Dass das Leben soeben ziemlich scharf abgebogen ist, dass ab dieser Nummer nichts mehr so sein wird, wie es vorher war. Könnte sein, dass wir alle noch in dieser Nacht sterben. Oder vielleicht morgen früh. Oder erst in 2 Tagen. Jedes einzelne Gesicht im Raum zeigt andere Schattierungen dieses Wissens. Doch im Grunde verbindet uns das jetzt.
Der Anführer der Geiselnehmer zieht einen Mann aus den Gästen heraus, fesselt ihn an einen Stuhl und beginnt eine Art Verhör, das er per Handy aufnimmt und live streamt. Parallel dazu wird die Geschichte eines jungen Hamburgers Ende der 80er Jahre erzählt, der etwas ziel- und planlos durchs Leben geht, bis er sich entscheidet, in der kolumbianischen Stadt Cartagena neu anzufangen. Doch dann lässt er sich auf Geschäfte mit einem Kokainkartell ein, was fatale Konsequenzen hat. Nach und nach werden die Zusammenhänge zwischen der Geiselnahme und der Drogengeschichte deutlich.
Wie es geschrieben ist.
Treffsichere Dialoge, knapper Erzählton. Simone Buchholz hat einen sehr eigenen Stil. Rau, aber herzlich, könnte man sagen. Aber da ist viel mehr. Schnoddrigkeit und Tiefe. Manchmal einfach ein Bäm, das mehr sagt als eine lange Beschreibung. Und mittendrin Chastity Riley, eine Macho-Frau, trinkfest, unstet und trotzdem geradlinig. Voller Selbstzweifel und herzlich, wenn es um ihr Team und ihre Kollegen geht. Aus ihrer Perspektive wird geschildert, wie sich die Geiselnahme zuspitzt.
Wie es gefällt.
Simone Buchholz hat mich von der ersten Seite an gepackt. Ich könnte ihr stundenlang folgen, ihren Figuren, ihren Geschichten. Müssten sie nicht logischerweise Aufklärung und Ende finden. Immer spürbar ist die Zuneigung zu den Menschen mit all ihren Fehlern. Hotel Cartagena ist ein überaus überzeugender Kriminalroman über Dinge, in die man fast zufällig und ungewollt hineingeraten kann, die Tod und Elend verursachen und lebenslange Rachegefühle hervorrufen. Und es Menschen gibt, denen Freundschaft und Loyalität nichts bedeuten, sondern denen nur Geld wichtig ist. Ich bin begeistert. Ach übrigens, dass ein Kapitel Alex Meyer Fußballgott heißt, hat nichts mit Fußball, nichts mit der Eintracht und nichts mit Frankfurt zu tun.
HR-Info, der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de.
Was da wohl dahinter steckt, da hilft nur Lesen. Und zwar Simone Buchholz, Hotel Cartagena, erschienen bei Suhrkamp für 15,95 €. Gewalt gegen Frauen ist ein weltweites Problem. In Südamerika ist es aber besonders schlimm. Dort sind Gewalt, Vergewaltigung und sogar Mord trauriger Alltag. Und es mangelt offenkundig am Willen und am Bewusstsein, dass sich das dringend ändern muss. Den Frauen in Chile reicht es jetzt. Sie haben sich eine Choreografie ausgedacht, in der sie Machismo, Gewalt und patriarchale Strukturen anprangern. Ivo Maruschik berichtet.
Sie werden immer mehr. Mindestens 5000 Frauen haben in Santiago de Chile gemeinsam gegen Gewalt gegen Frauen und gegen Machismus gesungen und getanzt, darunter auch viele ältere Frauen. Es war die bislang größte Aufführung von El Violador Eres Tú, Du bist der Vergewaltiger, ein Lied, das von Chile aus seit einigen Wochen um die Welt geht. Wütend stampfen sie auf, eine schwarze Binde vor den Augen, die Hand anklagend nach vorn gestreckt. Der Text und die Choreografie des Wuttanzes stammen von der Gruppe Las Tesis aus Valparaíso. Es ist eine deutliche Absage an das Patriarchat, aber auch an einen Staat, dem die Frauen Unterdrückung und sogar Komplizenschaft vorwerfen. Polizisten, Richter und Politiker nehmen Gewalt gegen Frauen nicht ernst und machen sich damit zu Mittätern, so der Vorwurf im Liedtext. Und der eingängige Refrain wendet sich gegen die Ausreden und Vorwürfe, die die Opfer von Gewalt sich immer wieder anhören müssen. Du bist der Vergewaltiger und es ist nicht meine Schuld, egal wo ich war und was ich anhatte. Anlass für das Wutlied war eine neue Studie. Nach wie vor sind Gewalt, Vergewaltigung und sogar Morde an Frauen tragischer Alltag in Lateinamerika. Hier sind die Zahlen noch erschreckender als in anderen Teilen der Welt. Hier bleiben die Täter noch öfter straflos. Die Anklage in Liedform ist nicht nur in den sozialen Netzwerken viral gegangen. Die Choreografie geht mittlerweile um die ganze Welt. El Violador Eres Tú wurde auch schon in Mexiko-Stadt getanzt, in Buenos Aires. Und auch in Europa, zum Beispiel in Paris, Berlin und Hamburg, entweder im spanischen Original oder in einer übersetzten Fassung. Doch nirgends ist das Echo so laut und mächtig wie in Chile. Hier fügt sich der Aufschrei der Frauen fast nahtlos in die Proteste ein, die das Land seit Wochen erschüttern und umkrempeln. Bei den Protesten ging es zwar eigentlich um das Wirtschaftssystem und um eine Verfassung, die noch aus der Zeit der Militärdiktatur stammt, aber genau dieselben Strukturen haben auch die Gewalt gegen Frauen begünstigt, sagen hier viele. Und deswegen gehört El Violador Eres Tú inzwischen ganz selbstverständlich auch zum Repertoire der regierungskritischen Proteste.
Ivo Maruschek über die Performance, mit der sich Frauen in Chile gegen männliche Gewalt wehren. Und der Funke springt über. Auch in Europa gab es ähnliche Aktionen, zum Beispiel in Berlin und Hamburg. Auch die mexikanische Autorin Fernanda Melchor hat das Thema Machismo aufgegriffen und in ihrem Buch Saison der Wirbelstürme verarbeitet. Das Buch ist gerade auf Deutsch erschienen. In Mexiko war es ein voller Erfolg, der die junge Autorin zum Shootingstar gemacht hat. Gerade ist Fernanda Melchor mit dem Anna-Segers-Preis für Nachwuchsautoren ausgezeichnet worden. Katrin Mellmann über die Autorin und ihren neuen Roman.
Die Zeitungsmeldung über ein brutales Gewaltverbrechen in ihrem Heimatbundesstaat Veracruz habe sie auf die Idee für ihren Erfolgsroman gebracht, erzählt Fernanda Melchor. Eine Frau wird tot im Abwasserkanal ihres Dorfes gefunden, ermordet nach einer Gruppenvergewaltigung. Die Täter rechtfertigen ihr brutales Verbrechen damit, von der Frau verhext worden zu sein. Eine Hexe gehört in der tropischen Region zu jedem Dorf. Sie hilft vor allem unglücklich verliebten, misshandelten oder ungewollt schwangeren Frauen. In diesem Fall war die Hexe Opfer männlicher Rachegelüste. Was Melchor in ihrem Roman Saison der Wirbelstürme aus dem Stoff macht, ist Fiktion. Mir ging es darum zu zeigen, wie es möglich sein kann, dass ein solches Verbrechen in unserem Land geschieht, ohne dass es irgendwelche Konsequenzen hat. Alles geht weiter, als wäre nichts gewesen. Diesen Verbrechen wohnt nichts Heldenhaftes inne. Sie haben keinerlei Schönheit oder irgendetwas Gutes. Die Brutalität und das Elend der Figuren transportiert die 37-Jährige fast atemlos, umgangssprachlich und poetisch. Auch das macht Melchior zu einer Ausnahmeerscheinung in der mexikanischen Gegenwartsliteratur, in der Gewalt, Armut und Perspektivlosigkeit Dauerbrenner sind. Mexiko ist für Frauen nach UN-Angaben das gefährlichste Land in Lateinamerika. Ein großes Problem sei, dass sich die Gesellschaft inzwischen an die Gewalt gewöhnt habe, so Melchior. Sie hat Journalismus studiert und schreibt für Zeitungen und Zeitschriften. Die Aktualität des Themas habe sie interessiert. Aber mir geht es gar nicht um eine Anklage. Vielmehr bin ich ein Kind meiner Zeit und wie viele der Generation der 80er Jahre bin ich mit Fernsehen und Popmusik aufgewachsen. Unsere Mütter arbeiteten und deshalb waren wir oft allein. Ich glaube, dass Literatur von Frauen schnell in die Schublade gesteckt wird. Es muss um Frauenfeindlichkeit und Machismo gehen. Aber letzten Endes ist es meine ganz persönliche Entscheidung, über diese Probleme zu schreiben. Es gebe nichts Feministischeres, als wenn eine Schriftstellerin über die Themen schreibe, auf die sie Lust habe, so die langhaarige Turnschuhträgerin 2018 in einem Interview. Den Anna Segers Nachwuchsautorenpreis bekommt Fernanda Melchior, weil sie sich mutig und empathisch den Fragen unserer Zeit stelle, so die Begründung der Jury. Den Preis vergibt die Anna Segers Stiftung an Jungschriftsteller aus Deutschland und Lateinamerika. Anna Segers selbst lebte ab 1941 bis zwei Jahre nach Kriegsende 1947 im mexikanischen Exil.
Katrin Mellmann berichtete über die mexikanische Autorin Fernanda Melchior, die gerade den Anna Segers Preis für Nachwuchsautoren bekommen hat. Ihr Buch Saison der Wirbelstürme ist bei Wagenbach erschienen und kostet 22 Euro. Man sollte sich ab und an eine Auszeit nehmen, einfach Dinge tun, die man immer schon mal machen wollte, einfach so. Der britische Musiker Pete Townshend hat das gemacht, nach einer langen Welttournee vor zwei Jahren. Und das Ergebnis? Ein neues Album von The Who mit dem Titel Who, das diesen Freitag erschienen ist. Stefan Lark hat den 74-jährigen Pete Townshend getroffen, der noch so gar nicht an die Rente denkt, höchstens mal an eine Auszeit.
"54 Jahre nach ihrem Debütalbum My Generation und immerhin 13 Jahre nach dem Vorgänger Endless Wire erscheint mit Who wieder ein Lebenszeichen. Es sei nicht besonders schwer gewesen, dafür Ideen zu finden, meint Pete Townshend. Er habe sich einfach an den Gemeinsamkeiten zu Roger orientiert und das seien schließlich nicht besonders viele."
"So, we are old.
Wir sind beide alt, haben etwas mit Rock'n'Roll zu tun, aber die dritte Sache ist eigentlich die wichtigste, nämlich, dass wir aus derselben Nachbarschaft stammen."
"Hero Ground Zero" ist so ein Titel, der vordergründig an eine große Katastrophe erinnert, hat aber einen völlig anderen Background. Die Auseinandersetzung mit dem Alter und der Tatsache, dass sich die ruhmvolle Vergangenheit als Rockstar nicht festhalten lässt.
Da geht es um einen alten Rockstar, der seine Vergangenheit zelebrieren und verherrlichen möchte, aber er stellt fest, dass das gar nicht mehr geht. Er ist ein Held, aber nichts mehr wert. Ich habe mir gedacht, dass dies ein Song ist, den Roger gerne singen würde.
Who, das neue Album der Rocklegenden, ist auffallend facettenreich. Von kraftstrotzenden Rocknummern wie All This Music Must Fade bis hin zu ruhigen Songs etwa She Rocked My World, auf denen Roger Daltrey alt und zerbrechlich wirkt. "Places ring bells, faces are wrong, old towns are seen, but old friends are gone." Wahrscheinlich ist dies ein gutes Rezept, um als alternder Rockstar nicht zum Schatten seiner selbst zu werden. Unumwunden gibt Pete Townshend auch zu, dass er nun, da das Album veröffentlicht wird, dringend wieder eine Pause benötigt.
"I'm really tired now. You know, I've been working.
Ich bin erschöpft. Ich habe jetzt 3,5 Monate hart gearbeitet, ohne einen freien Tag zu haben. Ich bin ziemlich müde und mir nicht ganz sicher, ob ich nicht doch noch einmal eine längere Auszeit benötige."
Der Gedanke an die Tour im Frühjahr nächsten Jahres behagt ihm daher nicht besonders. Und dann lässt Pete Townshend noch einmal aufblitzen, dass er jederzeit umschalten und vom reflektierten Gentleman sofort in die Rolle des Rockstars schlüpfen kann.
"You know, I could almost put a brown paper bag over my head and put mittens on my hands and I would do a good show.
Ich könnte mir auch eine Papiertüte über den Kopf stülpen und Fäustlinge anziehen und würde immer noch eine gute Show abliefern.
Das war HR Info Kultur. Mein Name ist Juliane Orth.